let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Herzlich willkommen zum mobile.de Moor-Podcast. Heute ausnahmsweise aus Hannover. Wir sind am Rande der Cars and Bytes hier noch beschäftigt, für euch eine ganz brandneue Folge unseres Podcasts aufzunehmen. Und beim Thema der Autohandel ist im Wandel und der Mobilität von morgen habe ich heute einen ganz besonderen Gast mir gegenüber, Daniel Müller als Key Account Manager bei Hyundai. Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Und ich glaube, wir müssen mit einem Thema anfangen, weil Key Account Manager, das ist ja nicht so ein Titel wie Koch oder Rechtsanwalt. Da kann man sich sehr viel drunter vorstellen. Was ist dein tägliches Doing? Womit füllst du diesen Titel aus?
Ja, also als Key Account Manager bin ich in verschiedensten Bereichen unterwegs. Mein Hauptthemengebiet ist die Gebrauchtwagenmarke, die Hyundai Motor Deutschland im Jahr 2020 eingeführt hat. Ich bin 2021 bei Hyundai Motor Deutschland eingestiegen und mein Ziel und meine Aufgabe ist es, und das wird mich auch die nächste Zeit noch sehr aktiv begleiten, die Gebrauchtwagenmarke in Deutschland zum Leben zu erwecken. Also Hyundai Promise ist eine internationale Gebrauchtwagenmarke, die über die koreanischen Kanäle in die jeweiligen nationalen Märkte dann übertragen wird. Wir in Deutschland sind da schon relativ breit aufgestellt. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema Gebrauchtwagen.
Wir wollen in dieser Podcast-Folge aber auf ein spezielles Thema nochmal viel deutlicher eingehen, was ja durchaus auch dem Change-Prozess in eurem Portfolio widerspiegelt, nämlich das Thema E-Mobilität. Und ich habe hier nochmal ein paar Zahlen mitgebracht, die wir als mobile.de betrachtet haben. Betrachtungszeitraum ist Mai 2023 bis April 2024. Und das, was wir gegenübergelegt haben, sind zum einen die Inserate, also Inserate, die wir als mobile.de auf unserer Plattform sehen, aber dazu natürlich auch entscheidend die Nachfrage. Also wie viele Leads pro Inserat, in dieser Form haben wir uns ja Mails betrachtet, kommen denn rein? Und da sind so zwei Monate, die ganz besonders rausstechen. Das eine ist der Oktober 23. Da haben wir das absolute Hoch an Nachfrage gehabt, also extrem viele Leads pro Inserat. Die sind total eingebrochen gegenüber April 24. Und das, was wir auch sehen, ist, dass die Anzahl der Inserate deutlich zurückgegangen ist. Ich habe zwei Fragen dazu. Das eine ist, ist das ein allgemeiner Markttrend, den ihr auch so aus Hyundai-Sichtweise bestätigen könnt? Das zweite ist, wo steht ihr überhaupt beim Thema Elektromobilität?
Hyundai ist ein südkoreanisches Unternehmen, was ja weltweit tätig ist, nicht nur im Automotive-Bereich, sondern von der eigenen Stahlproduktion bis hin zur Produktion von Schiffen, Schwermaschinen, wie auch als Logistikunternehmen bis hin zum Hersteller von Akkuschraubern und Robotern wie Spot und Atlas, ist Hyundai ein sehr dynamisches Unternehmen, was auch immer am Zahn der Zeit agiert. Das heißt, wir haben natürlich in den letzten Jahren eine absolute Erfolgswelle geritten. In dem Moment, wo die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sehr groß war, hatten wir den großen Vorteil einer sehr stabilen Lieferkette, da auch vieles aus Eigenproduktion kommt, was man für den Bau von Fahrzeugen benötigt. Wir haben sehr, sehr viele Fahrzeuge ausgeliefert, die dazu geführt haben, dass wir in unserer Zulassungszahl in Deutschland stark gestiegen sind im Vergleich zum Zeitraum vorher. Jetzt ist natürlich durch auch politische Einflüsse und generelle Aussagen zum Thema Elektromobilität die Nachfrage nicht nur bei Hyundai, sondern insgesamt deutlich zurückgegangen, weil halt einfach eine gewisse Unsicherheit herrscht.
Schauen wir auf den Markt in Summe, dann haben wir festgestellt, dass es im Neuwagensegment eine Abpreisung um -16% der Neuwagenpreise im Durchschnitt gab. Und gleichzeitig sind die Standtage der Gebrauchten von durchschnittlich 53 auf 74 gestiegen. Wobei ich ehrlicherweise mal sagen muss, das sind ja die Standtage, die wir als mobile.de sehen. Davor gelagert sind ja noch die Prozesse des Händlers. Fahrzeugannahme, Bewertung, Bilder machen, Aufbereitung und, und. Das heißt, die Realstandtage sind dann nochmal höher. Wie ist das Bild bei euch? Tesla hat ungefähr 2.500 Euro pro Fahrzeug abgepreist. VW haben wir gesehen im Durchschnitt 3.500 Euro pro Fahrzeug. Und wie viel Druck entsteht dann auch auf den Gebrauchtwagenmarkt, weil was bringt mir das, einen teuren Gebrauchtwagen zu kaufen, wenn ich für relativ wenig mehr Geld doch auch einen neuen bekommen kann?
Das ist genau der Punkt. Das ist auch super, dass du es ansprichst. Wir befinden uns natürlich in einer Situation als Hersteller, wo wir auf äußere Einflüsse reagieren müssen. Und in dem Moment, wenn eine BAFA-Förderung gestrichen wird, steht der Hersteller vor der Frage, wie unterstützt er seine Händler im Umgang mit bereits geschlossenen Kaufverträgen oder auch zukünftigen Kaufverträgen. Und da hat Hyundai Motor Deutschland sehr im Sinne des Händlers gearbeitet und hat eine breite Unterstützung an alle Händler rausgegeben, die natürlich dazu auch führt, dass subventioniert werden muss. Ja. Am Ende des Tages ist dieser drastische Sprung vom ehemaligen Fahrzeugpreis zum Gebrauchtwagenpreis innerhalb kurzer Zeit passiert. Das heißt, die prognostizierten Restwerte und Verkaufspreise daraus resultierend von Gebrauchtwagen mussten natürlich auch sich erstmal wieder einpendeln. Ja, das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Das hat alle Hersteller und alle Händler auch hart getroffen. Ja, für die Bestandsware, die beispielsweise auf dem Hof steht, aber auch die Vorlaufware, die Verträge, die du vielleicht in 2022 oder 2023 zu Hochpreisen abgeschlossen hast, zu anderen Restwerten, als sie dann vielleicht in 2024 oder 2025, 2026 dann tatsächlich auch reell in den Markt zurück zu verkaufen sind. Also das ist ein sehr schwieriges Thema. Dafür gibt es auch kein Allerheilmittel und es gibt auch kein Rezept, wie man damit am besten umgeht. Ich denke, wir haben alle so reagiert, wie es zu dem damaligen Zeitpunkt der Meinung entsprach, dass es am besten ist.
Wie wichtig ist für euch als Gesamtkonzern so ein Thema Elektromobilität überhaupt?
Ja, die Elektromobilität ist bei Hyundai etwas, was den Konzern schon sehr, sehr lange beschäftigt. Also 2015 hat Hyundai den Ioniq Elektro im deutschen Markt eingeführt. Damals war noch gar nicht die Rede von einer ausgebauten Ladeinfrastruktur. Ja, man hat damals wirklich auch Early Adopter angesprochen, die bereit waren für das Thema, wo heute ein Massenmarkt daraus resultiert ist. Also wenn man sich die Zulassungsstatistiken der letzten Jahre in Zahlen anschaut, was Elektrofahrzeuge angeht, dann sieht man da eine Riesensteigerung, ja, die in den letzten 10 Jahren davon statten gegangen ist. Natürlich auch subventioniert durch die BAFA-Förderung, aber auch einfach durch den Vorsprung der Technologie und die Entwicklung, die die Hersteller technologisch gemacht haben bei ihren Fahrzeugen. Da möchte ich einfach mal als Beispiel den Kona Elektro nennen, der dann 2017 bzw. 2018 in den deutschen Markt kam, damals mit einer 64 Kilowattstunden Batterie. Das Fahrzeug ist jetzt mittlerweile 5-6 Jahre alt, die ersten Generationen, und schafft aber eine reelle Reichweite von um die 400 Kilometer. Ja, und das, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Fahrzeugen, die tatsächlich heute auf den Markt kommen, dann haben wir damals schon wirklich auch einen Meilenstein gesetzt, was die Fahrzeugqualität, die Qualität der Traktionsbatterien angeht, aber auch die Dynamik, die trotzdem mit so einem Fahrzeug machbar ist. Wir haben mit der Ioniq-Modellreihe, sprich dem Ioniq 5, damals dann die erste Fahrzeuggeneration basierend auf eGMP-Plattform in den Markt gebracht im Jahr 2021. Das heißt, wir waren außer im Premium-Segment der einzigste Hersteller mit einer 800-Volt-Ladetechnologie. Zusätzlich gibt es bei uns im Fahrzeugportfolio den Hyundai Nexo, der als Wasserstofffahrzeug verfügbar ist. Das heißt, wir haben ein Fahrzeug hier auch im absoluten Nischensegment, was aber auch hier eine sehr spitze Zielgruppe schon anspricht und verfügbar ist. Ich würde sagen, für Hyundai sind die alternativen Antriebe extrem wichtig und man hat sich früh darauf besonnen, das auch in die Märkte zu bringen. Was uns heute in die Karten spielt, was uns die letzten Jahre in die Karten spielt, und es ist auch für Hyundai weiterhin wichtig, daran festzuhalten. Das Thema Nachhaltigkeit spiegelt sich wieder in, wo kommen beispielsweise die Rohstoffe für die Produktion der Fahrzeuge her. Hier arbeitet Hyundai mit der Meeresschutzorganisation Healthy Seas zusammen. Das heißt, Healthy Seas ist ein Unternehmen, welches für die Reinigung der Weltmeere Kapazitäten bereithält in Form von ausgebildetem Personal oder aber auch der entsprechenden Verkettungen von Abläufen, um dann die, ich sage jetzt mal, Geisternetze, die man aus den Meeren holt oder aber auch den Meeresmüll, also das kann Altmetall sein, das kann Plastikmüll sein, alles wieder in eine Recyclingkette zurückführt. Und wir verbauen beispielsweise in unseren Fahrzeugen einen bestimmten Stoff, der aus diesem Recycling entsteht, der dann wiederum in Fußmatten und Sitzbezügen genutzt werden kann. Ja, also man sieht hier, dass Hyundai da schon auch immer einen Schritt weiter denkt. Nicht nur, wie bekommen wir super gute Fahrzeuge auf die Straße, sondern wo bekommen wir auch nachhaltig die Materialien zur Produktion her.
Ich höre raus, dass wir die Liste der Ausstattungsmerkmale, die suchbar sein müssen, in Bezug auf die Stoffmaterialien der Sitze erweitern müssen. Aber lass uns nochmal auf das Thema eingehen, Early Adopter. Das, was ich persönlich so ein bisschen mitbekomme, ist, die Ersttäter, die unbedingt wollten, sind abgefrühstückt. Und dieser Schritt in den Massenmarkt, das ist das, was wir jetzt gerade an Standtagen und Co. sehen, wo es doch viele Zögerer gibt oder durchaus auch Ängste bei den Fahrzeugnutzern. Welche Schritte braucht es aus eurer Sicht, um eine stärkere Akzeptanz zu erreichen im Thema E-Mobilität?
Also ich vergleiche das immer gerne mit dem Beispiel, wie es bei einer Fußballmannschaft funktioniert. Die Fußballmannschaft ist immer so gut wie ihr Trainer. Am Ende des Tages brauchst du jemanden, der gewissermaßen den Takt vorgibt. Und wir brauchen in der internationalen, speziell europäischen Politik einfach einen ganz klaren Plan, wie es die nächsten Jahre weitergeht und in welche Richtung sich die Massenmobilität entwickeln soll und wird. Aus unserer Sicht ist es klar, die Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben. Die Elektromobilität ist mittlerweile auch etabliert. Wir haben ein sehr gutes Ladeinfrastrukturnetz in Deutschland. Ich habe selber schon Dienstreisen mit voll elektrischen Fahrzeugen gemacht und ich muss sagen, ich hatte bis jetzt nicht einmal ein Problem, dass ich irgendwo nicht laden konnte oder nicht von A nach B gekommen bin. Also es ist einfach eine Mindset-Frage. Ja, ist der Kunde bereit, ein Elektroauto zu kaufen? Ja, das ist er. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Aber was natürlich momentan dazu führt, dass weniger Fahrzeuge gekauft werden, ist einfach die Verunsicherung aufgrund einer fehlenden, langfristigen strategischen Vorgabe und der Diskussionen, die auf Basis dieser Unsicherheit entbrennen.
Ich würde ganz gerne nochmal aktuelle Marktzahlen mit daran heften beim Thema Verunsicherung. Im Bereich der Konsumentinnen und Konsumenten sagen 55%, dass sie sich die meisten Sorgen um die Reichweite machen. Wenn du jetzt sagst, dass ein Fahrzeug, das aktuell 5 bis 6 Jahre alt ist, bei euch schon eine reelle Reichweite von 400 Kilometern hatte, dann seid ihr da doch vor der Welle und vor den durchschnittlichen Werten, die ein Fahrzeug, das jetzt 6 Jahre ist, auf mobile gehandelt wird. 42% der Kundinnen und Kunden sagen, dass sie Bedenken aufgrund der Kosten haben. Ich glaube, NBW ging jetzt gerade durch die Presse mit deutlich erhöhten Ladepreisen für die Kilowattstunde bis hin zu einem Rechenmodell, dass ein neuer Verbrenner sogar im Unterhalt, also im reinen Tankvorgang günstiger ist als ein öffentlich aufgeladenes E-Mobilitätsfahrzeug. Das werden wir so einfach nicht abhaken können hier. Worüber wir aber, glaube ich, nochmal sprechen können, ist, worauf setzt ihr dann tatsächlich auch in der Zukunft? 24% aller OEMs verabschieden sich noch nicht ganz vom Verbrenner. Gib uns da gern gleich nochmal so einen Hinweis drauf, wie eure Modellpalette aktuell aussieht und vielleicht dann auch in der Zukunft ausgerichtet ist. Ein bisschen Richtung Wasserstoff hast du ja gerade schon geteasert. Und 11% sagen, wir setzen voll auf E-Mobilität bzw. Möglichkeiten der Mobilität, die zukunftsgerichtet sind und nehmen den Verbrenner sukzessive gänzlich vom Markt. Wo sehen wir euch dabei?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Frage. Also wenn ich mir die aktuellen Zahlen so anschaue, dann sind 12% aller Zulassungen entfallen auf elektrische Fahrzeuge. Im Vergleich dazu 19,1% entfallen auf Dieselfahrzeuge. Das heißt, wir sind schon in einem Bereich, wo man sagen kann, es ist eine für die Masse verfügbare Mobilitätsart, das Elektrofahrzeug. Aber natürlich passt nicht jeder Schuh jedem Fuß. Ja, und wenn ich mir das so anschaue, ich wohne beispielsweise in Frankfurt. Ich habe in der Vergangenheit das Vorgänger-Kona-Modell elektrisch zu Hause stehen gehabt. Das war unser Zweitwagen, den wir im Großraum Frankfurt auch gerne mal für Ausflüge ins Umland genutzt haben. Das Fahrzeug wurde immer geladen beim Einkauf in Supermärkten oder an einer nahegelegenen Schnellladestation, was man dann mit einem kurzen Spaziergang oder mit einem Eis verbunden hat bei einer sehr guten Eisdiele in der Nähe. So, das heißt, es ist natürlich eine gewisse Umgewöhnung notwendig, weil ich nicht an die Tanksäule fahre, wie ich es jetzt kenne, bei der Tankstelle, wobei das ja auch im Wandel ist. Und wenn wir uns dann mal anschauen, die Hyundai-Modelle IONIQ 5, IONIQ 6, die auf der eGMP-Plattform aufgebaut sind, die laden innerhalb von 18 Minuten von 10% auf 80% State of Charge. Das heißt, 18 Minuten, ich habe das heute Morgen auf der Anreise hier nach Hannover mir mal angeschaut, da stand ich auf einer Raststätte, habe gerade etwas gegessen und da waren 4 Ladesäulen, an denen hingen 3 Autos. Ja, also ich hätte problemlos auch dranfahren können. Ich fahre momentan ein Plug-in-Hybrid und in dem Moment, wo ich das Brot fertig gegessen hatte, hätte ich auch ins Auto steigen können und wäre mit 70-75% weitergefahren. Ja, das heißt, die Schnellladegeschwindigkeit mit der entsprechenden Ladeinfrastruktur ergibt uns die Möglichkeit, auch da lange Strecken ohne Bedenken zu fahren. Ja, ein Ausflug letztes Jahr nach Italien hat am Brennerpass gezeigt, die Tiefgarage wird eine komplette Reihe aktuell ausgebaut mit Schnellladesäulen. Ja, das heißt, das ist nicht nur ein Thema, was bei uns in Deutschland stetig vorangetrieben wird, Ladeinfrastruktur, sondern auch europaweit. Und das ist notwendig, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, von A nach B elektrisch zu fahren und dann auch die Angst zu nehmen.
Man merkt dir förmlich an, dass in dir kein Petrolhead steckt, sondern dass du voller Leidenschaft für das Thema E-Mobilität sprichst. Kannst du eine Aussage dazu treffen, wie zufrieden ein E-Autofahrer von Hyundai ist?
Also generell lässt sich sagen, dass die Markentreue sehr hoch ist. Das ist natürlich stark regional abhängig. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise in Ballungsgebieten wie Frankfurt, München oder Berlin bin, wo die Ladeinfrastruktur schon sehr gut ausgebaut ist oder die Leute vielleicht sogar zu Hause bauen können, dann ist das kein Experiment, sondern dann ist das der Einstieg in die Elektromobilität. Am Ende des Tages hängt das aber natürlich immer auch mit dem Fahrzeug zusammen, ja, mit der betreuenden Werkstatt, mit dem Partner vor Ort. Und hier kenne ich genug Beispiele auch für Verbrennerfahrzeuge, wo ein Kunde ein Experiment machte, um dann aber zu merken, er ist doch lieber Fan einer anderen Marke oder fährt doch lieber ein anderes Fabrikat. Also ich würde das nicht unbedingt auf die Antriebsart nur begrenzen, sondern ich würde sagen, das hängt auch stark von den Lebensumständen ab. Das hängt stark davon ab, wo du lebst, wie sich dein Kilometerfahrverhalten verändert. Aber ich denke, unsere Kunden sind sehr zufrieden mit der Marke Hyundai und das spiegelt sich auch in unseren Verkaufszahlen wieder.
Wir können aus unserer aktuellen Endkundenbefragung noch ergänzen, dass 30% der Kunden aktuell markentreu bleiben wollen, also tatsächlich die gleiche Marke kaufen wollen als früher. Da sehen wir in der Entwicklung auf jeden Fall, dass das nachlässt. Das ist nicht mehr ganz so stark. Dadurch, dass natürlich auch relativ viele neue Marken auf den Markt kommen. Und 64% planen aktuell, die Marke zu wechseln oder sind zumindest noch sehr unentschieden. Was glaubst du, sind die größten Herausforderungen, speziell bei gebrauchten E-Mobilitätsmodellen?
Das Thema, was sind die größten Herausforderungen bei gebrauchten Elektroautos, ist etwas, mit dem beschäftigen wir uns schon seit langer Zeit. Das heißt, wir haben schon 2021 überlegt, wie können wir denn die Elektroautos, die wir zum damaligen Zeitpunkt schon als Neuzulassungen im Markt hatten, in den nächsten Jahren als Gebrauchtwagen verkaufen. Und da gehen Grüße an meinen Kollegen Jan Rasmussen raus, der in dem Zusammenhang damals schon sehr weitsichtig war. Er hat nämlich im Jahr 2021 das erste Batteriezustandszertifikat damals für die Hyundai Promise Partner eingeführt, welches dann nur noch von mir in die Praxis umgesetzt werden musste. Das heißt, bei unseren Hyundai Promise Partnern auch zum Leben erweckt werden. Das ist einer der wichtigsten Punkte, weil ich glaube, wir beide haben ein Smartphone entweder an uns oder irgendwo in unserer Nähe. Und wenn wir das irgendwann verkaufen wollen oder verkaufen uns selber ein gebrauchtes Smartphone, vielleicht für unsere Kinder, wie auch immer, dann wollen wir ja auch nicht die Katze im Sack kaufen. Das heißt, wir wollen davon ausgehen, dass das, was wir kaufen, unser Geld wert ist. Und das zählt bei jedem Gebrauchtwagen, ob Verbrenner oder Elektrofahrzeug. Beim Verbrenner ist es so ein bisschen an Erfahrungswerten festzumachen. Ist das Auto 10 Jahre, 200.000 Kilometer, dann glaube ich, würdest du jetzt auch eher sagen, nicht unbedingt meins, aber das ist halt einfach ein Thema. Uns fehlen die Erfahrungswerte oder eher dem Kunden fehlen die Erfahrungswerte. Wie gut ist denn so ein Elektrofahrzeug nach einer gewissen Kilometerlaufleistung? Und da ist die Transparenz über ein Batteriezustandszertifikat der erste und der wichtigste Schritt überhaupt, das auszulesen, zu zertifizieren und dem Kunden schon in der ersten Ansprache, sprich auf mobile.de, im Inserat dann auch zu zeigen. Und da hat ja mobile.de auch vor kurzem einen sehr wichtigen Schritt gemacht und das Batterie-Zertifiziert-Attribut in die Inserate gepackt, was natürlich dem Kunden ganz andere Möglichkeiten gibt, zu selektieren. Als nächster Punkt ist für uns sehr, sehr wichtig, dass das Fahrzeug neben der Batterie auch alle anderen Bautruppen geprüft bekommt, dass es vollumfänglich noch mit einer Garantie versehen ist und dass natürlich die Technologie, die verbaut ist, auch entsprechend aktuell ist und das Fahrzeug eine entsprechende Reichweite auch fährt.
Auf das Batteriezertifikat gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal etwas ein. Du hast gerade gesagt, ihr habt 500 Händler, die in Deutschland Vertragspartner sind von Hyundai. Kannst du nochmal über Hyundai hinaus so 2, 3 Tipps geben, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch erfolgreicher im Handel mit gebrauchten E-Autos werden können?
Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, das Thema einfach ernst zu nehmen. Ja, Elektromobilität lässt sich nicht wegdiskutieren. Wenn wir das Thema Nachhaltigkeit uns im Gesamten anschauen, dann ist ein Elektroauto in der gewissen Art und Weise, ab einer gewissen Kilometerlaufleistung auch seinen CO2-Rucksack los und fährt dann bei langfristiger Nutzung CO2-neutraler oder mit einem geringeren Ausstoß. Das heißt, wenn der Händler das Thema ernst nimmt, dann heißt es, er muss sich damit beschäftigen. Er muss über seinen Tellerrand hinausschauen, er muss sich mit den Fragen auseinandersetzen, die die Kunden haben. Dazu gehört es, Fachzeitschriften zu lesen, Tests auf YouTube oder sonstigen Plattformen, wo Informationen gesammelt werden, sich regelmäßig anzugucken, was macht der Wettbewerb. Ja. Aber auch nicht nur der Händler an sich, sondern auch die Darstellung, die Präsentation der Fahrzeuge muss optimiert werden. Ja. Da nehme ich als Beispiel immer sehr gerne eure Filterkriterien für E-Autos, die ihr Ende letzten Jahres eingeführt habt. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Wachstumspotenzial wir allein schon im Rahmen der Inseratsqualität haben. Ja. Und das ist wirklich mit 2-3 Handgriffen gemacht, ja, mehr Aufwand von wenigen Minuten, aber der Effekt und die Auffindbarkeit der Inserate steigt enorm. Wir selber als Hersteller unterstützen die Händler durch entsprechende Schulungen zu den Themen, durch Newsletter oder aber auch durch Kooperationen in bestimmte Richtungen. Was man als Händler gegenüber dem Kunden vielleicht noch optimieren kann: Wie oft zeigt der Verkäufer oder die Verkäuferin im Verkaufsgespräch tatsächlich die Besonderheiten auf? Ja, also was unterscheidet ein IONIQ 5 oder IONIQ 6 von einem Wettbewerbsfahrzeug? Ja, und da komme ich immer wieder drauf zurück, wo ist der größte Painpoint beim Käufer, beim Interessenten? Da reden wir immer von der Ladegeschwindigkeit oder der Ladedauer, der Zeit, die man an der Ladesäule verbringen muss. Ja, und das ist ein Thema, was wir leider auch viel zu selten kommunizieren, dass wir eigentlich da schon eine Ladetechnologie haben, die sonst nur im Premium-Segment zu finden ist für mehrere 10.000 Euro mehr. Also das heißt, wir müssen eigentlich uns viel mehr auf unsere Basics besinnen, was wir schon können, und müssen uns nicht dafür schämen. Bei Hyundai gilt natürlich aber auch für alle anderen Marken und alle anderen Hersteller. Jeder hat seinen USP, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Der Kunde muss die Probefahrt als Erlebnis wahrnehmen. Ja, vielleicht auch einfach mal das Laden erklären, mit an die Ladesäule fahren oder auf dem händlereigenen Hof das Laden zeigen. Ja, vollumfängliche Beratung vielleicht auch in die Richtung, wie kommst du denn zu einer Ladesäule, zu einer Wallbox in deinem eigenen Haus oder in deinem Mehrparteienhaus. Ja, also es gibt so viele Themen, die man eigentlich nur ansprechen muss. Aber das Wichtigste ist selber, die Hürde für sich zu nehmen und zu sagen, E-Autos, Elektroautos sind als Neuwagen oder aber auch als Gebrauchtwagen auf jeden Fall ihr Geld wert, ja, wenn sie entsprechend fair eingepreist sind und sind langfristig qualitativ ein treuer Begleiter.
Ich würde gerne einen Punkt noch ergänzen. Ich erinnere mich an einen Podcast mit Ralf Kranz von NIO, der sehr deutlich erklärt hat, dass die Herangehensweise in einem Verkaufsgespräch eine ganz andere ist. Während beim klassischen Verbrennerverkauf so Fragen gestellt werden, wie viel PS hat der Wagen, welche Farbe hat der Wagen, welche Ausstattungsmerkmale und ähnliches, hat er damals gesagt, das allererste ist, sich die App des Fahrzeugs runterzuladen, sich ins Fahrzeug reinzusetzen, sich mit dem Fahrzeug zu verbinden und dann dieses digitale Erlebnis mit dem Bedürfnis der Mobilität zu verbinden und gar nicht mehr die Mobilität als solche in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, das unterstreicht auch das, was du gerade erklärt hast, dass wir im Handeln Umdenken stattfinden lassen müssen, weil E-Auto-Kunden anders beraten werden müssen als ein klassischer Verbrennerkunde. Bei einem Punkt des E-Autos muss man auf jeden Fall anders beraten als beim Verbrenner, nämlich beim Thema Ladekapazität und Batterie. Mich juckt das eigentlich relativ wenig, wenn ich mich in der Vergangenheit um ein neues Auto kümmern wollte, wie viel Tankinhalt ein Verbrenner hat. Man merkt das jetzt manchmal schmerzlich, weil man natürlich die Verbrenner-Tankvolumen gewohnt ist. Wenn ich dann mal als Leihwagen einen Hybrid habe, der auf einmal irgendwie so einen im Zweifel 30-Liter-Tank hat und ich dann nach 400 Kilometern wieder an die Tankstelle fahren muss und mich wundere, warum ich jetzt hier nicht bis zum Ziel komme. Aber beim E-Auto ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Welche Maßnahmen habt ihr ergriffen, um diesen Blindspot beim Kunden auch abzubilden und da mehr Transparenz zu geben?
Ja, das ist ein äußerst wichtiges Thema und wie ich ja vorhin auch schon kurz angeschnitten habe, ist das bereits 2020 bis 2021 bei Hyundai schon erstmalig behandelt worden. Die Degradation der Traktionsbatterie basiert hier auf verschiedenen Faktoren. Das heißt, man kann hier jetzt auch nicht sagen, dass jedes Fahrzeug einer Degradationsquote von Prozentzahl X pro Kilometer oder pro Jahr unterliegt. Das hängt ganz stark immer auch mit der verbauten Antriebsbatterietechnologie und aber auch dem Lade- und Fahrverhalten eines Fahrzeugs zusammen. Stelle ich beispielsweise mein Fahrzeug bei 30 Grad Außentemperatur an der Wallbox hängend draußen auf dem Hof in die Sonne, ist das für die Traktionsbatterie ein viel größerer Stress, dann zu laden bzw. mit vollgeladenem Akku dort zu stehen, als wie wenn ich beispielsweise nur bis 90% State of Charge auflade. Ja, das heißt, es bedarf gewisser Besonderheiten. Die kennen wir aber auch aus anderen Bereichen. Ja, wer mit seinem Handy im Sommerurlaub am Strand liegt und das Handy dann mal dort für eine halbe Stunde im heißen Sand bei voller Sonneneinstrahlung liegen hat, wird schnell merken, dass es nicht mehr so funktioniert, wie es vorher funktioniert, weil es einfach überhitzt ist. Ja, das heißt, am Ende des Tages ist das alles immer eine Frage der Belastung, mit der man ein Fahrzeug fährt, also sprich nur Vollgas, kein Gas, ist auch keine gute Option, aber das ist ja auch beim Verbrenner nicht. Das heißt, die Degradation beschäftigt den Kunden dahingehend, weil er einfach in diese Blackbox nicht reinschauen kann, in diesen Akku, und nicht weiß, wie ist das Fahrzeug genutzt worden. Dazu haben wir im Jahr 2023 eine Kooperation mit dem österreichischen Unternehmen der Avilo GmbH geschlossen, um zusätzlich zu dem Hyundai-eigenen Hyundai Promise Batteriezustandszertifikat noch das Avilo Flashtest-Zertifikat vorweisen zu können. Das heißt, das Fahrzeug als solches wird über ein Testgerät ausgelesen und hierbei wird nicht nur der Zustand der Traktionsbatterie, sprich des Hochvolt-Akkus, geprüft, sondern auch das ganze Netzwerk rund um die Hochvolt-Batterie, also sprich die ganze Ladeinfrastruktur im Fahrzeug. Und da kann man relativ schnell sehen, wie gut ein Fahrzeug behandelt wurde oder auch wie qualitativ hochwertig das Fahrzeug entsprechend ist oder die verbaute Batterie. Da gibt es Diskrepanzen, kann man ganz klar sagen. Wir stellen bei den Hyundai-Fahrzeugen sehr, sehr gute Werte über den Zeitraum des auch schon vorhin laufenden Tests fest und haben das jetzt in die Serie gebracht, dass jeder Hyundai Promise Partner die Möglichkeit hat, einen solchen Flash-Test durchzuführen für Hyundai-Elektrofahrzeuge wie aber auch Fremdfabrikate, was natürlich für den Händler eine unglaubliche Unterstützung ist, weil er dadurch auch bei jeder Inzahlungnahme einfach die absolute Transparenz und Sicherheit hat. Was kann er überhaupt für dieses Fahrzeug bezahlen? Und da trennt sich dann am Ende des Tages, glaube ich, auch die Spreu vom Weizen, weil hier die Händler, die das Thema auf dem Schirm haben, die beschäftigen sich auch schon länger damit, da führen wir Gespräche und die bescheinigen uns auch die super gute Umsetzung und die einfache Umsetzung des Tests. Wir haben beide Möglichkeiten gegeben. Der Händler kann sich entscheiden, nutzt du das Hyundai Promise Batteriezustandszertifikat oder das Avilo Zertifikat und bieten damit einmalige, eine besonders hohe qualitative Kommunikationsmöglichkeit Richtung Endkunden, wie gut dieses Fahrzeug ist.
Damit habt ihr eure Hausaufgaben gemacht, um eine größtmögliche Transparenz dem Kunden zu geben, in dem Bereich, in dem bisher zumindest gefühlte Wahrheit fehlt. Vor ungefähr einem halben Jahr haben wir im Rahmen der Moor-Konferenz zusammengesessen und die mobile.de-Partnerschaft mit euch verkündet in Bezug auf das Batteriezertifikat. Das heißt, auf der einen Seite habt ihr dafür Sorge getragen, dass das Zertifikat als solches erstmal besteht und wir haben versucht nachzulegen, dass dieses Zertifikat dann auch in der Bewerbung des Fahrzeugs sichtbar und erkennbar ist. Erklär uns aber bitte nochmal so ein bisschen, was diese Kooperation in Summe ausmacht und warum das auch für euch einen hohen Stellenwert hat.
Ja, die Kooperation ist für uns absolut wichtig, weil du damit dem Händler auch ganz klar die Möglichkeit gibst, überhaupt erstmal diesen Mehrwert auch aufzuzeigen. Das heißt, wenn der Kunde das gar nicht als ein Filterkriterium auf der Börse findet, kann er nicht danach selektieren. Das heißt, es wäre manuelle Telefoniererei notwendig, um beim Händler seines Vertrauens nachzufragen, wenn er sich denn mit diesem Thema schon auseinandergesetzt hat, was sehr, sehr viele E-Auto-Interessenten ja tatsächlich machen. Man liest sich schon vorher ein, man informiert sich und da fällt zwangsläufig immer der Begriff Batteriezustandszertifikat. Das ist ein heiß diskutiertes Thema. Für uns selber als Hersteller ist es einfach auch die Möglichkeit, aus dem Schatten ins Licht zu treten, mit dem, was wir schon die letzten Jahre auch machen, das nochmal auf einem ganz anderen Niveau auch bewerben zu können. Und wir versprechen uns da auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, den Kunden am ersten Touchpoint zu informieren, ja, über wirklich auch die Qualität und Langlebigkeit der bei Hyundai verbauten Hochvoltbatterien, beziehungsweise wie gut unsere Fahrzeuge auch nach 3-4 Jahren sind. Das ist am Ende des Tages natürlich mit einem Bestandteil des Batteriezustandszertifikats, dass auch dann irgendwann ein Batteriepass kommt, der dann ganz klar auch aussagt, wie hoch ist denn die Nachhaltigkeit bei der Herstellung des Akkus und in der weiteren Verwendung und was passiert mit dem Akku im Second Life Cycle.
Beim Pass sind wir noch nicht angekommen. Wir freuen uns erstmal, dass wir das Batteriezustandszertifikat haben, aber auch dafür gibt es keinen Standard. Was braucht es, damit solch ein Zertifikat tatsächlich zu mehr Transparenz und am Ende des Tages zu einer entscheidenden Absatzförderung führt?
Wie du es eben schon perfekt beschrieben hast, wir brauchen einen Standard. Also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch in unseren Vergleichstester Unterscheidungen festgestellt haben von Anbieter zu Anbieter, von Hersteller zu Hersteller, aber auch in der Aufwendigkeit des Testverfahrens. Ja. Und wir haben uns bewusst und aktiv für die Zusammenarbeit mit der Avilo GmbH entschlossen, weil das für uns aus der heutigen Sicht das praxistauglichste Messverfahren für ein Elektrofahrzeug ist. Sprich, das Fahrzeug muss nicht gefahren werden, das Fahrzeug muss nicht geladen werden. Es wird innerhalb von 3 bis 5 Minuten ein Zertifikat erstellt. Das heißt, auch hier natürlich wieder das Thema Trainermannschaft. Ja, es muss jemand geben, der das ganze Thema auch etwa aus politischer Sicht vorantreibt und gewisse Regularien aufstellt, um da einfach dann eine noch bessere Vergleichbarkeit auch zu schaffen. Ich denke, im ersten Schritt haben wir mit den verfügbaren Mitteln, die wir haben, den besten Nutzen für alle Parteien herausgeholt. Und jetzt liegt es an unserer Politik, da entsprechende Rahmenbedingungen zu gestalten.
Habt ihr von eurer Mannschaft, also von euren Händlern, direktes Feedback bekommen, wie anwendbar und hilfreich das Zertifikat ist? Vielleicht auch gar nicht mal nur in Bezug auf eure Markenwelt, sondern auch in der Umberatung eines Kunden von einer anderen Marke zu Hyundai. Und gibt es noch weitere Schritte, die ihr jetzt in Bezug auf das Zertifikat geplant habt?
Das ist ein Thema, was ich auch immer persönlich mitbekomme, weil ich beispielsweise auch alle Händler-Neueinsätze im Onboarding mitbegleite und wir gerade durch große Anzahl an Mehrmarkenhändlern dann auch direktes Feedback dann auf das bekommen, was wir machen. Ohne uns da jetzt über den Klee zu loben, aber oftmals ist es neu für den Mehrmarkenhändler, was wir erzählen und was wir machen und wie wir da bereits schon aufgestellt sind im Bereich Elektromobilität. Der eine oder andere sagt es auch offen, dass vielleicht noch nicht alle Hersteller ganz so weit sind und dieses Thema erkannt haben als wichtig und zukunftsweisend. Das heißt, wir merken einfach in dem Moment, wo wir das vorstellen, kennen sich die Händler mit diesem Thema aus, haben sie von ihrem Hersteller oder den Herstellern, die mit im Haus sind, dazu schon Informationen bekommen, sind sie da gecoacht oder geschult oder aber auch überhaupt mal unterrichtet worden drüber. Und da ist noch sehr viel grüne Wiese, um es mal so zu sagen. Ja. Am Ende des Tages ist die Frage, man kann natürlich nicht alles wissen, was wir jetzt über die Jahre generiert haben, innerhalb einer halben Stunde oder Stunde dann auch in den Handel bringen, sondern man muss das natürlich auch in verdaulichen Häppchen servieren, man muss es kontinuierlich dann entsprechend auch kommunizieren, ja.
Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke in eure Gebrauchtwagenwelt und in auch die zukunftsgerichtete Strategie von Hyundai. Ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel weiter reden, aber wir machen für heute hier einen Punkt und ich glaube, dass damit auch das Ende der Entwicklung noch nicht erreicht ist und wir uns vielleicht irgendwie dann zu einem Batteriepass oder Ähnlichem wiedersehen.
Sehr, sehr gerne. Ich danke nochmal für die Einladung und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und alle weiteren Schritte.
Liebe Händlerinnen, liebe Händler, Daniel Müller hat es gerade im Podcast erklärt, das Thema E-Mobilität ist nicht mehr wegzudenken und wird weiter wachsen. Wir sehen das auch auf unserer Plattform und ich lade Sie alle herzlich ein, an diesem Wandel mit teilzunehmen und Ihre teilweise vielleicht auch vorhandenen Wissenslücken nicht nur mit diesem Podcast aufzufüllen, sondern auch mit allen weiteren Hilfestellungen, die Sie zum Beispiel in dem Händlerbereich von mobile.de finden.